Folge 3 und hier ist der wieder der Podcast, auf den alle gewartet haben. Erdnussschalen? Nein, natürlich nicht. Bademantel und Erdnussflips. Warum? Das wird noch zu klären sein. Es ist keine Kochshow, obwohl heute geht es ein bisschen ums Kochen.
Es geht ums Kochen, wenn ich das gewusst hätte. Wenn ich eins hasse, dann sind das Kochshows im Fernsehen und Kochen. Da bin ich mal gespannt. Dann leg ich mal los.
Ja, warte mal ab. Es wird alles noch viel schlimmer. Also, wir hatten ein Thema, was mir so ein bisschen, ja, was, wo ich letztens drüber nachgedacht habe, ist die Tatsache, wir haben ja alle zu Hause bestimmtes Essen gekriegt, was wir dann mehr oder weniger mitgenommen haben. Heißt also, um mal von mir zu berichten, meine Mutter hat es gehasst zu kochen. Die hat also gekocht, damit ich nicht verhungere. Und als ich nicht mehr da war, hat sie sich ausschließlich von der 5-Minuten-Terrine ernährt.
Und das im Zeitalter des Wirtschaftswunders, wo Mütter doch ihre Kernkompetenz beim Kochen und Putzen entfaltet haben.
Nee, hatte die nicht. Hatte die tatsächlich nicht. Ne? Obwohl es gab auch diese wunderbaren Ausdrücke wie Jute Butter. Gab die bei euch auch?
Nee, Jute Butter gab es bei uns nicht.
Jute Butter in Abgrenzung zu Margarine, nicht etwa zu abgelaufener Butter oder zu schlechter Butter, sondern Jute Butter, das war richtig, das war vom Tier, ne? Das war von der Kuh. So, und ich glaube ja, dass das, was zu Hause stattfindet, nicht nur von den Eltern abhängig ist, sondern von der Sozialisation. Jetzt hast du ja so ein bisschen persische Einflüsse da drin. Gab es bei euch irgendwas, wo du sagst, wenn ich daran denke, das ist so mein Kindergericht?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir mit persischem Essen groß geworden sind. Also insbesondere der persische Reis, ne, meiner Meinung nach der beste Reis auf der Welt. Der ist so ganz fluffig, hat eine Kruste unten und damit sind wir groß geworden. Und ganz ehrlich, jeder andere Reis, den man dann serviert bekommt, der kann dann da einfach nicht mithalten. Das sind so das Erbe, was man aus der Kindheit mitbringt.
Aber es war ja nicht Reis mit Reis. Was gab es denn dazu?
Also es gab insbesondere Kebabs und persische Gerichte wie Hormeh Sabzi. Das ist so eine Art Gemüsesoße, die darüber geträufelt wurde. Und ja, viele persische Gerichte. Und das ist tatsächlich, was mir heute noch schmeckt und womit ich mich heute noch gut identifizieren kann. Das nimmt man mit aus der Kindheit.
Ja, genau. Und das gibt man halt irgendwie auch weiter. Bei uns gab es immer Pfannkuchen. Das war relativ einfach zuzubereiten. Jetzt war Mutti aber auch nicht so für süße Sachen zu haben, sondern es sollte irgendwie herzhaft sein. Deswegen gab es Speckpfannkuchen. Kuchen. Um das Ganze aber irgendwie noch abzurunden, das Ganze etwas gesünder zu gestalten mit Gemüse, denn der kleine Martin mochte Spinat.
Ach komm, ich habe den immer aus dem Fenster gespuckt.
Der mochte sonst gar nichts, aber erstaunlicherweise mochte er Spinat. Gab es für diesen Speckpfannkuchen Blubspinat von Iglo. Wenn der Pfannkuchen fertig war, wurde der Spinat da drauf gekippt und dann wurde der geklappt. Und dieses Speckpfannkuchen mit Spinat, das ist was ich weitergeschleppt habe. Meine Kinder mögen es nicht, erstaunlicherweise. Wenn es Pfannkuchen hier gibt, gibt es hier für mich immer Speckpfannkuchen mit dick Spinat drauf und die essen irgendwelche süßen Pfannkuchen, aber lustigerweise Spinat dazu.
Ich kann es deinen Kindern nicht verdenken, dass sie den Speckpfannkuchen mit Spinat nicht essen wollen. Den würde ich auch nicht mögen. Das war bei uns ein bisschen anders. Also meine Mutter, die hat irgendwann mal so eine experimentelle Phase gehabt. Keine Ahnung, woher die kam. Also ich habe schon als Kind außer dem persischen Essen immer am liebsten Nudeln mit Tomatensauce gegessen. Verständlicherweise hatten die Eltern jetzt nicht immer Lust, das zu essen. Also wie gesagt, meine Mutter hatte so eine experimentelle Phase und hat dann aus meiner Sicht irgendeinen Mist gekocht, den ich nicht essen wollte. Aber die Erziehung früher war ja so, du bleibst so lange am Tisch sitzen, bis du aufgegessen hast. Dann hatte meine Mutter auch eine Phase mit irgendwelchen Innereien. Dann gab es dann irgendwie Hirn oder so.
Ich habe schon unter Leber gelitten.
Ja, mich hat es geschüttelt und ich dachte, bah.
Weil meine Mutter, und die sagte dann auch immer, aber Junge, die habe ich doch extra für dich gemacht. Ja, lass es.
Genau, aber man hatte gar nicht danach gefragt. Total eklig. Also sie kochte dann irgendwie, was weiß ich, frisches Gehirn. Wir saßen, mein Bruder und ich saßen dann vor diesem Teller und es hieß, ihr bleibt jetzt so lange hier sitzen, bis ihr aufgegessen habt.
Musstet ihr?
Ja, mussten wir.
Dürftet ihr euch denn wenigstens selber den Teller vollmachen?
Nee, auch das nicht. Dann wurde dir aufgetischt, du isst das jetzt.
Weil das wäre ja dann konsequent, wenn man sagt, also was du dir auf den Teller häufst. Wobei dann wäre natürlich bei dir beim Hirn und bei mir bei der Leber gar nichts drauf gekommen, weil ich hätte da nichts von essen.
Ja, genau.
Also es musste aufgegessen werden, weil A, sonst morgen schlechtes Wetter ist und B, keiner darf den Tisch verlassen.
Genau, und weil Mutter sich ja die Mühe gemacht hat, für uns zu kochen. Also saßen wir dann vor unseren Tellern mit langen Mienen und dann haben wir anfangs die Sachen immer an unsere Katze verfüttert, Penny. Penelope. Die wurde immer fetter, die Katze. Und irgendwann konnte die dieses Essen, was wir dann immer unterm Tisch so haben fallen lassen, nicht mehr aufnehmen.
Weil die zu fett war, sich zu bücken, oder was?
Nee, die hat einfach keinen Bock mehr. Die mochte dann auch nicht. So, dann war die nächstliegende Entsorgungsstation war eine große Zimmerpalme, die bei uns neben dem Esstisch stand. Und so kippten wir dann immer unser Essen in diesen Blumentopf hinein. Das ging natürlich auch nur eine ganz bestimmte Zeit lang gut, weil irgendwann ließ die Palme dann ihre Blätter hängen und verschimmelte. Und als die Eltern die dann ausgruben und auf den Wurzeln schauten und dann irgendwelche Essensreste fanden, dann war natürlich auch klar, was wir mit dem Essen gemacht hatten. Und da war natürlich das Donnerwetter groß.
Also ich weiß, dass wir, da war ich so irgendwann 12, 13, 14, keine Ahnung, da waren wir mal bei Freunden meiner Mutter zum Skifahren in der Schweiz und da gab es dann immer Zunge. Und der Zunge ist ja das Schlimme, sie sieht halt auch aus wie Zunge. Mit zu Augen hätte man es vielleicht essen können. Hast du schon mal Zunge gegessen?
Nein, will ich auch gar nicht. Überhaupt nicht.
Die Konsistenz ist genauso grausig, wie du das vorstellst. Und wenn man dabei auf die Zunge beißt, ungefähr so.
Ich möchte bitte keine Zunge essen.
Nein, ich möchte das auch nie mehr im Leben. Das ist auch was ich meinen Kindern erspart habe. Also diese Innereiengeschichte. Es gibt ja Leute, die mögen sowas, aber das war, nee. Also das habe ich von zu Hause nicht mitgenommen. Ich habe nur den Speckpfannkuchen mit Spinat mitgenommen, was immer noch ein Highlight ist. Also Pfannkuchen bei uns heißt für die irgendwas Süßes, für mich Speckpfannkuchen und Dickspinat. Und dann ist das so eine dicke Rolle. Weißt du, es sieht aus wie ein Burrito.
Nur eben auf Speck.
Auf Niederrheinisch. Und das Zweite ist, das habe ich allerdings von meiner Schwiegermutter, das ist nicht so ganz meine Kindheit, die habe ich jetzt geklaut, aber Oma hat die besten Frikadellen überhaupt gemacht.
Da kann man sich mit anfreunden, aus meiner Sicht.
Und jeder hat ja ein Frikadellenrezept und jeder hat ja irgendwie den Geheimtipp für Frikadellen. Weil, wie machst du Frikadellen?
Ich mache sie gar nicht, muss ich gestehen. Das ist eine ganz fiese Frage, die du mir stellst. Ja, Hackfleisch, irgendwelche Brösel da rein, Ei, soweit ich weiß, Pfeffer, Salz, mehr weiß ich nicht.
Du hast noch nie Frikadellen gemacht. Also, was rein muss, ist natürlich das alte Brötchen, was eingeweicht werden muss und was dann halt irgendwie so Matsche, dann musst du das irgendwie ausdrücken, damit das Wasser da rauskommt. Und dann kommt da natürlich rein Rindergehacktes rein. Das ist ja für alle Glaubensformen dann essbar. Und da kommt ein Ei rein und dann kommt da Pfeffer und Salz rein. Aber der Clou, und das darf man keinem weiter, die schmeckt nämlich wirklich geil, die Frikadellen.
Das darf man keinem weitererzählen, deswegen erwähnst du es jetzt hier im Podcast.
Was da drin ist, ist eine Tüte Zwiebelsuppe. Eine Tütensuppe. Eine richtig fiese Tütensuppe da reingekippt. Dann sagt ihr, boah, da ist aber ganz was Feines drin. Und ich lache dann immer, aber tatsächlich sind die besten Frikadellen.
Aber eigentlich hattest du mir ja versprochen, dass wir jetzt hier keine Kochschule.
Nein, wir machen auch keine Kochshow. Aber diese Speckpfannkuchen-Geschichte, das ist halt irgendwas, was bleibt von deiner Kindheit übrig? Ich meine, bei uns beiden, bei mir ist sie länger her als bei dir, aber ich finde manchmal, gerade wenn ich in der Küche stehe, denke ich, so ein bisschen bei bestimmten Gerichten daran, was hat es früher bei uns gegeben? Anderes Beispiel, geht jetzt gar nicht um Zubereitungsarten. Ich komme ja vom Niederrhein. Und am Niederrhein isst man natürlich Kappes. Ja, es gibt ja überall nur Kappesfelder für die Nicht-Niederrheiner Kohl.
Ah, Kappes ist cool.
Papusta, wie der Pole sagt. Und Kappes wurde bei uns, Kappes ganz lange gekocht, dann wurde das durch den Wolf geregnet, dann war es eine grüne Matsche, die du nicht essen konntest. Wie lecker Wirsing ist, habe ich erst später festgestellt. Ich hätte früher immer gesagt, Wirsing, sowas kommt mir nicht ins Haus, dann habe ich es mal selber gekocht und ich habe es halt nicht völlig zerkocht und durch den Wolf gedreht. Also, will sagen, das ist so ein Sinnbild für alle, für Sachen, die du von zu Hause mitgenommen hast, wo du sagst, so haben wir das zu Hause gemacht und das war entweder total toll und das mache ich auch so, oder Sachen, die haben wir zu Hause gemacht, das war total scheiße, das würde ich niemals so machen. Vielleicht muss man den Kappes doch anders zubereiten.
Ja, vielleicht muss man das anders machen. Also so eine Erinnerung wie du habe ich eigentlich nicht, außer an die von dir vorhin erwähnte gute Butter. Ich fand Butter schon immer grauenvoll, viel zu fettig und eklig. Aber meine Oma, die natürlich aus der Kriegsgeneration kam, für die war Butter natürlich was ganz Feines. Das heißt, die hat uns sogar selbst unter das Leberwurstbrot Butter geschmiert. Und das war für mich der absolute Albtraum. Das konnte ich nicht essen.
So, jetzt die Frage, jetzt wirklich die Gewissensfrage. Aber du wirst sie wahrscheinlich anders beantworten als ich, ist mir schon vollkommen klar. Croissant mit Nutella, mit oder ohne Butter?
Ohne Butter und auch ohne Nutella, grauenvoll.
Nein, also wenn, dann fies, dann Butter und Nutella. Das also wirklich die Herz-Kranzgefäße Hurra schreien, wenn du schon reinbeißt.
Nee, also ich kriege davon Migräne. Das ist zu viel Zucker, das löst echt Migräne aus. Das ist kein Scherz, das habe ich tatsächlich festgestellt, weil ich habe ja lange Jahre in Frankreich für eine französische Firma gearbeitet. Und wir waren dann immer natürlich viel auf Meetings unterwegs. Das war noch vor der Corona-Zeit, als man noch fleißig durch die Gegend flog und sich traf. Und dann wunderte ich mich immer, wenn ich jetzt England war oder in irgendeinem anderen Land der Welt, ging es mir gut. Wenn ich nach Frankreich kam und hatte Meetings, da ging es mir immer nach einem halben Tag sowas von schlecht, dass ich mit Übelkeit über der Toilettenschüssel gebeugt in irgendeinem Badezimmer saß. Und habe mich immer gewundert, woran liegt das denn? Warum geht es mir denn immer in Frankreich so schlecht? Und die Kollegen, die auch immer die gleichen waren, die mit mir reisten, die wunderten sich auch. Und dann stellte sich heraus, es war so, es standen dann immer so Schalen mit Croissants auf dem Tisch. Kleine Croissants, nicht so groß, wie man sie kennt, so kleine. Und ich sag mal so, bis 11 Uhr hat die Disziplin noch gesiegt. Da sagte man, nee, ich fress mich jetzt nicht voll mit diesem pappigen Zeug. Bekommt mir nicht. Aber so ab 11, wenn es dann so ein bisschen langweilig wurde, dann fing ich an, diese Croissants in mich reinzustopfen. Und nach dem dritten oder vierten Croissant ist dann wahrscheinlich mein Blutzuckerspiegel durch die Decke gegangen und mir wurde es sowas von schlecht, dass ich, wie gesagt, mich regelmäßig in der Toilette wiederfand und gucken musste, dass ich meinen Körper wieder ins Gleichgewicht fand. Also deswegen für mich auf keinen Fall Butter und noch Nutella obendrauf.
Okay, also das geht mir eher in die Richtung Fettstoffwechselstörung, dass einem davon so übel wird. Aber es ist ja lustig, dass einem in England vom Essen nicht übel wird und in Frankreich schon.
Das lässt tief blicken, ne? Nein, nur an den Croissants, Lachs, nur an den Croissants. Aber jetzt muss ich was sagen für unsere zahlreichen Hörer und Hörerinnen. Wir machen das ja immer so, der Martin und ich, dass wir uns jeder ein Thema aussuchen dürfen für unseren Podcast und die teilen wir dem anderen dann immer jeweils mit. Heute geht es da und darum. Und bei Martin ging es halt heute um Essen in der Familie. Und da hatte ich mir tatsächlich was völlig anderes drunter vorgestellt und habe mich schon tierisch auf das Thema gefreut. Soll ich dir mal sagen, worum es ging? In meinem Kopf.
Worum ging's?
Ja, ich dachte, auch das hat ja wahrscheinlich viele oder jeder von uns erlebt, diese grauenvollen Familientreffen, wo Harmonie geheuchelt wird und die dann immer im totalen Desaster endeten. Also jedenfalls war das in unserer Familie so und da habe ich auch sehr bunte Erinnerungen an solche Abenden.
Dann gehen wir doch da mal direkt rein. Ich habe ja, meine Familie ist ja bis auf meinen Cousin tot. Die war auch vorher auch nicht so zahlreich. Also ich bin Einzelkind ohne Vater aufgewachsen. Ich hatte diese beiden Cousins, die um die Ecke wohnten. Also unsere Familienfeste waren dann mit maximal 5 Leuten. Da zerstreitet sie dich nicht, weil eigentlich zwei davon, wir hatten noch so eine Tante immer dabei. Also drei davon waren erwachsen, zwei davon waren erziehungsberechtigt und wir waren alle drei gleich alt. Und wir haben aber pariert. Das waren die 70er. Ne? Wir haben natürlich, wenn die gesagt haben, also jetzt mal Schluss mit lustig. Dann war das auch so. Als wir dann später älter wurden, bin ich zu dieser wahnsinnig philosophischen Erkenntnis gekommen, die ist nicht von mir, die habe ich geklaut. Ohne Alkohol würde jedes Familienfest komplett in die Hose gehen.
Ja, da ist sicherlich was dran, aber auch ohne Alkohol braucht es nur eine bestimmte Konstellation, damit es schief geht. Und bei uns traf wohl offenbar eine sehr toxische Kombination aufeinander, die ich aber lange Zeit gar nicht durchschaut habe. Also es war so, dass man sich immer bei Oma traf. Also die Oma mütterlicherseits, die deutsche Oma, die dann auch immer schön auftischte und viel kochte. Und eingeladen wurden dann natürlich meine Eltern mit uns Kindern. Und aber auch der Vater, also mein Uropa. Und mein Uropa, der war so eine ganz schillernde Person, fand ich.
Hatte sein Uropa.
Ich hatte noch meinen Uropa, ja. Der hat auch noch lange gelebt. Er wurde 94 und den habe ich auch noch richtig miterlebt.
Du hattest demnach, deine Eltern waren nicht so alt. Wie alt waren deine Eltern bei deiner Geburt?
Oh, das sind ja jetzt alles so wirklich tolle Fragen. Meine Mutter war 18, sie war sehr jung. Meine Oma war auch jung, wiederum bei der Geburt meiner Mutter.
Ja, okay. Und meine war 40. Deswegen gab es natürlich die Generation darüber nicht mehr. Aber das war dann am Rande. Der Uropa kam also auch. Waren also ordentlich viele da.
Genau, und der Uropa war für mich eine schillernde Persönlichkeit. Ich mochte den sehr gerne. Der war so ein bisschen unkonventionell, war auch schon dreimal verheiratet. Die dritte Frau von ihm war dann genauso alt wie meine Oma. Das war der Oma dann sowieso schon ein Dorn im Auge, gleich alt zu sein wie die Stiefmutter sozusagen. Und es gab auch noch einen anderen Konflikt, der immer schwelte, den ich als Kind aber nicht durchschauen konnte. Der ist mir erst viele Jahre später klar geworden und der darauf beruhte, dass mein Uropa ein totaler Nazi-Gegner war. Der hat es auch tatsächlich geschafft, obwohl er 1900 geboren war, in keinen der beiden Weltkriege zu ziehen. Bei dem einen war er noch zu jung und bei dem anderen hat er sich im Kohlenkeller der Oma versteckt.
Und er war auch nicht in der Partei, vermutlich.
Und er war auch nicht in der Partei und er fand die alle doof und hat das auch so kommuniziert. Der Opa aber, also der angeheiratete Opa, war aber ein ganz strammer Nazi. Der war in der Marine und hätte es wahrscheinlich auch zu nichts anderem gebracht und fand das ganz toll. Das habe ich als Kind natürlich nicht durchschaut, diesen Konflikt, der da unterschwellig lag, dass da der stramme Nazi auf den Gegner traf.
Wie standen die zueinander? War das jetzt sein Schwiegersohn?
Ja.
Sein Schwiegersohn war ein strammer Nazi und er war quasi, nein, nicht Widerständler, aber zumindest nicht dafür.
Genau, zumindest nicht dafür. Und die Tochter, die das Bindeglied dann da quasi war, also meine Oma, die war so im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, wohl auch eher Nazi. Aber auch das habe ich als Kind nicht so durchschaut. Das wurde so von uns ferngehalten. Aber dieser Konflikt zwischen diesen Parteien, der schwelte natürlich immer. Und man fragte sich als Außenstehender, warum laden die sich überhaupt gegenseitig ein? Wieso verbringen die den Tag miteinander, wenn die sowieso den ganzen Tag nur aufeinander rumhacken? Und das nahm dann also solch lustigen Formen an, dass meine Oma sich dazu berufen fühlte. Die tat immer so, als ob sie so eine Dame von Welt wäre.
La Grande Dame.
La Grande Dame. Dabei war sowohl sie und mein Opa als auch mein Uropa mit Frau. Das waren ganz normale, einfache Menschen. Früher Bauern und später halt auch ganz normale Arbeiter. Aber sie wollte immer so tun, als ob irgendwie alles ganz großartig war und fuhr dann bei diesen Essen immer irgendwelche wilden Speisen auf. Daher hatte das wahrscheinlich meine Mutter. Nämlich zum Beispiel russische Eier. Das fand sie ganz toll. Und die Tante Else, ich nannte die dritte Frau meines Uropas, nannte ich immer Tante Else, die kannte sowas nicht. Die kannte nur gute deutsche Hausmannskost.
Tante Else, nochmal, war die fast gleich mit deiner Oma gleichaltrige Drittfrau des Uropas.
Genau, und der Dorn im Fleisch meiner Oma. Und Tante Else aß halt, wie du da gerade erzähltest, den Wirsing und die gute deutsche Hausmannskost. Jetzt kam sie zu Oma, da wurden natürlich die Sektflaschen geöffnet, der Eierlikör stand parat auf der gehäkelten Strickdecke oder auf der gehäkelten Decke. Und dann gab es eben russische Eier mit ordentlich Mayonnaise und so weiter. Und das führte dazu, dass eines Weihnachtsfestes, die Tante Else dann vor den Fernseher kotzte. Der war wirklich original, der wurde sowas von schlecht. Sie versuchte noch ins Bad zu kommen, schaffte es aber nicht mehr und kotzte dann also im Wohnzimmer vor den Fernseher. In die Jutestube, was die Oma natürlich als Absicht interpretierte und absolute Unverschämtheit. Mein Bruder und ich waren in der Küche, hingen über dem Waschbecken und konnten uns kaum noch halten vor Lachen, weil das hat an Skurrilität, hätte das bei Loriot erscheinen können.
Ihr habt gerade so ein Loriot-Bild vor Augen. Familie ist der Fall beinahe.
Aber so war das auch. Wir haben Tränen gelacht, das war total lustig. Und dann kam noch hinzu, das war jetzt der dritte Störfaktor, dass meine Mutter einen Perser geheiratet hat, einen Ausländer, was natürlich dem Nazi-Opa auch wieder ein Dorn im Auge war.
Und ein Orientale, verdammt!
Das heißt, die Konstellation war an nichts zu überbieten. Deswegen dachte ich, auch du hast heute solche Themen im Sinn gehabt, als du von den Familientreffen sprachst.
Das ist in der Mangelung von Großfamilie gar nicht möglich. Tatsächlich war es so, wir hatten auch keine wirklichen Nazis in der Familie. Also Mutti war im BDM, weil die war Leistungssportlerin, da war das normal. Aber mein Opa war halt auch nicht im Krieg, wurde von den Nachbarn damals angezeigt, er sei schwul, was ja wirklich strengstens verboten war. Und hatte allerdings 5 Kinder. Mit der Nachbarin, meine Tante, also die Mutter meiner Cousins, die ist in dem Haus wohnen geblieben. Mit der Nachbarin wurde nicht gesprochen, bis die in den 80ern starb. Das war Erna, mit denen wurde nicht geredet, war Nazi.
Recht so, wer dich anzeigt.
Ja, richtig. Aber erklär das mal uns Halbwüchsigen, ne? Wenn uns diese alte Frau irgendwie begegnete und meine Tante sagte, die war nicht gegrüßt. Aber das gab's halt alles auch. Aber ich finde natürlich so eine Geschichte mit meinen Großeltern, die ich kaum erlebt habe, weil die sind gestorben, mein Opa ist gestorben, als ich 3 war, meine Oma, als ich 12 war, an die kann ich mich einigermaßen erinnern. Die war aus dem Saarland und sprach komisch. Und mein Vater war ja Großdeutscher. Diese ganze Polackengeschichte, die ich mir habe anhören müssen, wegen meines Nachnamens, das hat der ja nie gehabt, weil die wussten ja noch, das waren ja Großdeutsche. Ne? Weil Schlesien war ja, ich meine, also zwischendurch mal, aber hauptsächlich war das ja Deutsch. Sein Favorite und seine Forbidden Pleasure, würde man heutzutage sagen, war Russland. Das war in den 60ern, das muss schon fast anrüchig pervers gewesen sein.
Ja, aber das war doch das, was die Oma gemacht hat. Dann scheint das ja was ganz Besonderes gewesen zu sein.
Das war was richtig abgefahren, weil da war nämlich auch ein bisschen Kaviar drauf.
Genau, dieser Kaviar und eben die Mayonnaise. Und dann wurden aber wie viele Eier? So viele Eier konnte gar kein Mensch essen. Also die hat da Batterien von Eiern hart gekocht, dann in der Mitte geteilt.
Deswegen hat Else ja auch gekotzt.
Genau, deswegen musste Else kotzen. Aber das war so lustig. Wie gesagt, als Außenstehender gehst du ja nicht davon aus, dass jemand absichtlich dem Gastgeber in der guten Stube vor den Fernseher kotzt. Die Oma aber völlig empört. Und das hatte wirklich eine derartige Skurrilität, dass wir anderen, die jetzt unbeteiligt waren, ja, und nicht persönlich beleidigt, wir haben uns alle kaputt gelacht.
Ja, also mit diesem politischen Kontext dahinter ist das irgendwie ja nachvollziehbar. Was ich ja sowieso lustig finde, da kann ich ja leider überhaupt nicht mitreden, weil wie gesagt, bei uns war ja keiner, aber man kann sich schon vorstellen, Das bei euch ist ja eigentlich andersrum. Normalerweise wäre die alte Generation, dein Uropa hätte ja eigentlich Nazi sein müssen und der Opa hätte sich davon irgendwie emanzipieren müssen, weil falsche Ideologie. Also insofern sehr unüblich in der Reihenfolge, aber dass das natürlich jede Menge Sprengstoff mit sich bringt, ist ja klar. Wie sind denn deine Eltern damit umgegangen?
Ja, komischerweise, also meine Eltern haben sich mit den Großeltern, also meinen Großeltern natürlich nicht gut verstanden, weil die ja meinen Vater ablehnen. Dadurch, dass meine Mutter eben einen Ausländer heiratete, was ja der Frevel an sich war, war das Verhältnis natürlich sowieso auch schon gestört.
Nee, aber ihr wart ja dann doch Weihnachten da.
Ja, das ist ja das, was mich so verwundert. Na, man hat sich dann doch das immer abgerungen und abgezwungen, dahin zu gehen. Und alle waren angespannt und alle waren misslaunt. Meine Großeltern waren zu mir und meinem Bruder aber nett, was ja auch an sich schon wieder schizophren ist, weil wir sind ja die Ausländerkinder dann eigentlich, wenn man das stringent den Gedankengang weiterführt.
Seid ihr halbe Orientalen?
Ja, eben. Wir waren keine reinrassigen Deutschen.
Keine Ahnung.
Genau, keine Arier. So, und dann sind wir aber, der Uropa, wie gesagt, der war immer schon sehr locker und klasse, mit dem haben wir uns Bombe verstanden. Und das hat aber wiederum die Oma eifersüchtig gemacht. Also da lag viel dazwischen. Ich muss aber sagen, diese ganze Chose, diese politische Komponente, die dahinter liegt, die habe ich erst vor wenigen Jahren verstanden und habe mir das dann im Nachhinein zusammenreimen können. Als Kind haben wir das nicht verstanden und auch als Jugendliche noch nicht.
Nee, als Kind verstehst du das nicht. Als Kind merkst du wahrscheinlich, da ist ein bisschen Sprengstoff in der Luft. Aber warum? Ich meine, für einen Erwachsenen ist das ja vollkommen klar.
Ja, das hat aber auch niemand irgendwie thematisiert.
Bei uns wurde über Politik geredet. Natürlich nicht. Wie alt warst du, als Tante Else vom Fernseher gekotzt hat?
Vielleicht so 14, 15.
Ja, da fängt das ja langsam an. Früher haben wir uns natürlich, wir haben uns nicht mit 8 Uhr Politik unterhalten, aber als wir es dann wollten, durften wir. Wir hatten, glaube ich, keinen Nazi in der Familie, aber so eine Nummer wäre bei uns auf jeden Fall thematisiert worden.
Nee, Oma und Opa haben sich immer unheimlich zurückgehalten. Die haben schon, das haben sie verstanden, dass sie nicht über ihre Ideologie sprechen durften. Also offiziell waren die natürlich entnazifiziert und distanziert, aber so ein Gedankengut, das bleibt ja leider im Kopf. Und das haben die aber verborgen. Das heißt, sie haben es nicht thematisiert, jedenfalls uns gegenüber nicht, wenn wir da waren. Aber so kurz vor Tod, als sie dann so, ne, wenn die dann dement werden und dann in ihre Vergangenheit regressieren, da kamen dann teilweise solche Sachen dann wieder raus. Da war ich dann ja auch schon erwachsen und dann entsprechend geschockt, nachdem man dann solche Sprüche hörte. Also Dinge wie, also Oma und Opa fuhren immer nur ins Allgäu oder in den oder das Allgäu in den Urlaub oder, Achtung, nach Bad Wildungen. Bad Wildungen ist von dort, wo sie leben, irgendwie 45 Minuten entfernt. Aber das war für die ein Urlaub. Da wurde sich in das gute deutsche Auto gesetzt. Es wurde sich ein bayerischer Lodenmantel mit einem Lodenhut auf den Kopf gesetzt, wo so ein Gamsbart dran steckte. Und dann fuhr man nach Bad Wildungen. Das war auch schon mal eine Show, wenn die losfuhren. Und dann sagte ich dann irgendwann mal in meinem jugendlichen Leichtsinn, sagte ich, du Opa, warum fahrt ihr denn nicht mal ins Ausland? Warum fahrt ihr nicht mal nach Italien oder nach Frankreich? Und da kam dann so eine Antwort, in Frankreich, da war ich schon als Besatzer. Da muss ich nicht noch mal hin.
Da war ich schon 44.
Genau. Und ich dachte, oh mein Gott.
Okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Damals wurde da Deutsch gesprochen.
Ja, aber das ist echt hart, ne? Da war ich schon als Besatzer.
War ich schon, finde ich gut. Aber irgendwo müssen ja diese Klischees auch herkommen. Es ist ja so ein bisschen lustig. Mit dem Gamsbart, mit dem Lodenmantel nach Bad Wildungen, 45 Kilometer weit weg. Ja, ich kenne so Leute auch. Die waren nicht mit mir verwandt, aber ich kenne das auch. Wir hatten halt das Problem, oder was halt die Besonderheit, dass wir ja quasi an der holländischen Grenze aufgewachsen sind. Wir sind ja, du kannst ja mit dem Rad rüberfahren. Für die Alten war ja die einzige Möglichkeit, Urlaub am Meer, und das ist bei uns nicht weit, das sind 2,5 Stunden bis zum Meer. Aber da muss nach Holland.
Das ist auch schön an der holländischen Küste.
Ja, das ist eigentlich toll. Aber du musst nach Holland. Und man fuhr auch nach Holland, weil Benzin war billiger, also Diesel war billiger, Kaffee war billiger und die Kippen waren billiger. Was dazu führte, dass an jeder Grenzstation, damals gab es ja noch Grenzen, direkt eine Tanke war, wo auch noch Kaffee und Kippen verkauft wurden. Da musste man nicht so weit nach Holland rein. Und Verhältnis zwischen Holländern und Deutschen ist ja bekanntermaßen nicht so super.
Kommt drauf an, in welchen Bereichen, oder? In manchen Bereichen ist es doch recht entspannt. Ich glaube, das kommt drauf an.
Ja, wir haben so eine solide freundschaftliche Beschimpfung da kultiviert. Also wenn wir irgendwelche gleichaltrigen Holländer, dann haben wir die natürlich als Tulpenpflücker und als Käseroller bezeichnet. Das haben die uns aber gar nicht übel genommen. Die haben auch mal einen markigen SS-Gruß rausgehauen. Das haben wir dann auch nicht so ernst genommen. Also da war es so ein bisschen, man nimmt sich so ein bisschen auf die Schippe. Weißt du übrigens, wie der 80er Jahre, dieser Fokuhila von Rudi Völler.
Ja.
Ja, diese Friese. Weißt du, wie die in Holland heißt? Deutsche Matt. Deutsche Matte.
Hatten die Deutschen das nur, diese schreckliche Frisur?
Nee, natürlich nicht. Natürlich hat die Holländer das selber, weil es hässlich war, hieß Dirk's Mat. 74, als wir Weltmeister gegen Holland wurden im Fußball, haben wir uns natürlich an die Grenze gestellt und gesagt, pff.
Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich bin zwar, hab nichts mit Fußball am Hut, aber damals habe ich in Duisburg gewohnt, was jetzt auch nicht so weit von Holland entfernt ist. Und da hieß es dann immer Hi-ha-ho, Holland ist K.O. Da kann ich mich noch dran erinnern.
So, und immer wenn die Holländer, was ja schon mal vorkam, sich nicht qualifizierten für große Turniere, dann war der große Hit am Niederrhein, ohne Holland fahren wir zur WM. Lief immer super, lief in jeder Kneipe.
War dann ein Garant für gute Laune.
War immer ein Garant für gute Laune und gute Unterhaltung. Und ich glaube, wir sind drüber, wir sind durch.
Ja.